Also als ich anfing mit der ganzen Whisky-Geschichte, gab es 88 aktive Brennereien in Schottland. Wir sind heute bei 152. Die Kunst des Destillierens, ganz kurz beschrieben, kam natürlich aus dem arabischen Raum. Die haben es für medizinische Zwecke. Mhm. Es ging nur um die Kunst des Destillierens. Was man destilliert, ist was anderes. Die haben den Farmern das Brennen beigebracht und die haben ihre Ernteüberschüsse, was sie damals nicht gebraucht haben, destilliert und getrunken. Von Fassreifung sprechen wir da noch gar nicht. Und dann kam der Whisky-Boom, weil die Reblaus in Frankreich und Spanien eingefallen ist und somit den Engländern sowohl der Sherry als auch der Cognac ausblieb. Whisky ist jetzt nicht wirklich ein Trendgetränk, sondern ein Dauergetränk für Genießer, reichen 40, 50 Euro vollkommen aus. Also 40 jetzt nicht, in den 40ern, in den 50ern, das reicht vollkommen aus. Damit kommt man für den Anfang zurecht, auf jeden Fall. Dafür gibt es tolle Whiskys. Da muss man nicht dreistellig oder gar vierstellig in die Tasche greifen. Wenn einer einen Toast ausspricht, dann ist es immer so, dass derjenige, der ihn ausspricht, sagt nur Slange und die anderen antworten Slange mal.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Burggarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Alexander Rien. Alexander kommt aus der Hotellerie, war viele Jahre Hoteldirektor und hat Anfang der 90er Jahre von seinen Eltern seine erste Flasche schottischen Whisky geschenkt bekommen. Dies war der Beginn einer großen Leidenschaft und mittlerweile kennt er nicht nur Schottland, fast alle Destillerien und Blendmaster. Er hat auch seinen eigenen Whisky-Laden, den Drumshop in der Fußgängerzone in Garmisch. Und wir reden über seine Leidenschaft. Er nimmt uns mit auf eine Reise nach Schottland. Was macht die unterschiedlichen Whiskys aus? Was ist die große Kunst am Whisky machen? Und er gibt uns hier und da eine kleine Hilfestellung, wie wir uns dem Thema Whisky nähern können. Freut euch auf eine sehr informative, abwechslungsreiche Folge mit einem Menschen, der für seine Leidenschaft brennt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leidern, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was denen, sagt er, könnt's beim Horgarten hören.
Der heutige Gast im Horgarten verfügt über eine feine Sensorik. Worte wie floral und rauchig sorgen für ein Glänzen in seinen Augen. Wenn jemand von Sherry Cask oder Virgin Oak redet, dann weiß er genau, was damit gemeint ist. Er kennt nahezu jede Destillerie in Schottland und in fast jeder war er schon persönlich zu Besuch und hat dort den Whisky verkostet. In der heutigen Folge zu Gast Slange und herzlich willkommen Alexander Rien.
Dankeschön für die tolle Begrüßung. Servus.
Ich habe alles an Whisky-Wissen, was ich habe, jetzt in die Begrüßung verpackt.
Klasse,
in die drei Sätze. Jetzt ist es bei mir so groß wie oder so gut wie vorbei und ich freue mich, dass wir mit dir im Horgarten sitzen können und es ist ja unschwer zu überhören gewesen, eine Reise nach Schottland unternehmen und da mal in die Welt der verschiedenen Whisky-Sorten, Destillerien und sowas eintauchen.
Ja, wobei natürlich nicht nur in Schottland Whisky produziert wird, aber die Wiege liegt halt in Schottland und in Irland, das ist richtig.
Ja. Und das ist ja schwerpunktmäßig dein Thema. Also wir sitzen gerade hier im Drumshop in der Fußgängerzone in Garmisch. Den Laden betreibst du seit wann?
Seit Oktober 20, mitten in Covid.
Das war ein mutiger Schritt.
Jo, wir haben's gemanagt. Ja.
Alex, lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Wie kam es dazu, das Thema Whisky? Wie kam es dazu? War das eine Leidenschaft von Beginn an oder ist es durch deine berufliche Ausbildung dazu erst gekommen?
Naja, das Berufliche hat es sicherlich verstärkt. Allerdings das Original oder die Herkunft meiner Leidenschaft, das ist jetzt schon so 33 Jahre circa her, Anfang der 90er. Und damals haben mir meine Eltern von einer Studiosus-Reise nach Schottland eine Flasche Whisky mitgebracht. Und ich hatte bis dahin eigentlich Bier, Wein und berufsmäßig natürlich auch andere Spirituosen probiert. Aber Whisky bin ich nie so richtig dazu gekommen, nie in die Nähe gekommen. Und das hatte ich probiert. Das war ein Highland Park 12 Years. Das ist ein Klassiker, den gibt es noch heute. Und fand ich damals toll. Der hat gut geschmeckt, aber der ist dann im Regal verschwunden. Und dann ein paar Wochen später hat mich ein Kumpel zu einer Party eingeladen bei ihm zu Hause und hat mich gefragt, magst du einen Whisky? Und ich hatte irgendwo im Hinterkopf, im Schädel, den Highland Park 12. Und ich gesagt, ja klar, gerne, nehme ich. Hat er mir das Glas gebracht, noch so diese alten schweren Tumbler, die man eigentlich nicht zum Whisky trinken hernehmen sollte. Ich habe mir die Farbe angeschaut, habe die Nase reingesteckt. Ich sage, zeig mir die Flasche. Und da war das ein Maker's Mark, also ein Bourbon, aha, was charakterlich eine ganz andere Galaxie ist als ein Scotch. Und da habe ich gesagt, okay, steht Whisky drauf, muss also beides Whisky sein. Und da hat es bei mir angefangen, um mal zu recherchieren, warum ist das so grundsätzlich verschieden, Bourbon und Scotch?
Okay, also bei Bourbon...
fallen dir zwei Marken ein, speziell.
Da fallen mir nicht nur zwei Marken ein, sondern auch sehr viele Eskapaden in meiner Jugendzeit.
Okay.
Und ja, okay, aber das mit Bourbon und ich glaube, das ist ja, also da gibt es auch da einen Bourbon und einen Bourbon. Gut, du hast dich damit auseinandergesetzt.
Ja, na, da gibt es schon riesige Qualitätsunterschiede und die beiden größten, Jack Daniel ist ja noch die größte Whiskybrennerei der Welt, nicht mehr lange. War es viele, viele Jahre, aber die Chinesen machen bald das Rennen. Und yep. Und Jack Daniel, Jim Beam, Johnny Walker, Red Label, das sind die drei Brüder im Geiste, die man an jeder Tanke in jedem Winkel der Welt findet. Und das für ganz wenig Geld. Ja, das ist eine Massenblöre.
Ist eine Massenblöre und ja, ist auch, glaube ich, also ich weiß es nicht, ob jetzt das einerseits gut ist, weil dann erstmal so die Tür aufgestoßen wird in Richtung Whisky, ob das jetzt ein Scotch oder ein Bourbon ist. Zugleich, du sagst, es ist eine billige Blöre. Wenn ich jetzt die Tür zu deinem Laden aufstoße, kann es auch sein, dass ich dann gleich wieder umdrehe, weil ich mir denke, dann kaufe ich mir doch wieder für 15 oder 20 Euro dann diesen Scotch, weil der ja, der knallt auch und mit Cola gemischt.
Also wenn das Ziel das Knallen ist, dann empfehle ich wirklich Tankstelle oder Supermarkt. Allerdings, wenn es um den Genuss geht, dann müssen wir schon ganz andere Sachen wählen. Natürlich, Jack Daniel und Jim Beam sind beide riesige Brennereien, die haben auch andere Qualitätsstufen, ganz klar. Und die kosten dann natürlich dementsprechend. Aber der Gentleman Jack zum Beispiel, das wäre so die nächste Qualitätsstufe, immer noch nicht so ganz, was ich mir dann vorstelle. Aber die USA haben über 1300 Brennereien. Und zwar in jedem der 50 Bundesstaaten gibt es welche. Nicht nur in Kentucky und Tennessee. Und von daher ist die Auswahl riesig.
Das ist eine beeindruckende Zahl. Bloß jetzt lass mal die... Wir lassen mal den amerikanischen Bourbon sein, weil der Grund, warum wir hier sitzen, sind ja hauptsächlich schottische Whiskys und auch, wir waren jetzt stehen geblieben bei dem Bourbon auf der Party.
Richtig.
Und deiner danach ja, entdeckten Neugier, ja, was ist der Unterschied? Und genau. Dann hast du dich reingearbeitet in das ganze Thema und natürlich auch nicht nur gelesen, sondern wahrscheinlich auch praktisch irgendwie dich dran probiert.
Naja, das erste waren halt einschlägige Bücher und ich habe mein Berufswissen nochmal aufgefrischt und mir einschlägige Bücher gekauft und sehr schnell festgestellt, da steckt gewaltig viel dahinter.
Du sagst gerade Berufswissen, also du bist gelernter Gastronom und Hotelier.
Hotelkaufmann, ja, genau.
Okay. Mhm. Also da gibt es ja so diese Grundausbildung, Getränkekunde.
Richtig, ja.
Und da hast du drauf aufgesetzt.
Genau, Getränkekunde hieß das in der Berufsschule. Und natürlich die Erfahrung im Hotel. Ne? Und da finden ja auch Weinschulungen statt, Verkostungen mit den Sommeliers und so weiter. Also da kriegt man schon eine umfassende Bildung mit. Naja gut, ich habe mich da schon reingearbeitet und bin auch relativ früh dann mal nach Schottland getigert. Und aus dieser Zeit stammen noch Fotos, analoge Fotos natürlich, die man so nicht mehr machen kann. Das sind praktisch historische Aufnahmen, weil die Gebäude mittlerweile weggerissen wurden oder die Schilder, die Besitzer geändert wurden. Und da zum Beispiel die Port Ellen Distillery, da haben sie die Malting Floors weggerissen. Gibt's nicht mehr heute, ist also ein historisches Foto. Haben es wieder neu aufgebaut jetzt, aber ist nicht mehr das alte. Und da gibt's einiges. Und dann bin ich tiefer eingestiegen, noch mehr Bücher gekauft. Dann habe ich ganz schnell gemerkt, ich kann das perfekt in meinem Beruf verwenden. Und habe mir eine richtig tiefe Bildung verschafft, für damalige Verhältnisse tief. Und habe angefangen, Whisky-Tastings den Firmen, die zur Tagung da waren, in den Hotels, anzubieten. Und natürlich als Hoteldirektor hat man eine All-Inclusive-Gage. Das heißt, also dafür habe ich nichts extra gekriegt. Und von daher war das halt eine abendliche Beschäftigung. Und meine Frau war da also anfänglich gar nicht so fürchterlich begeistert, verständlicherweise. Und das ging dann immer tiefer, wieder Schottland und noch mehr Bücher. Dann kam ganz schnell auch die schottische Geschichte dazu, Whisky-Geschichte. Mittlerweile umfasst das das Wissen um die Gerstensorten, das Wissen um das Wasser. Ich ziehe mir einmal im Jahr auch hier in Deutschland die Wasseranalysen aus verschiedenen Ballungszentren, weil man ja auch Wasser dazu trinkt,
ja.
Zwischendrin oder mal vielleicht einen Hauch zum Verdünnen hernimmt, Mineralwasser, Wasseranalysen und so weiter, das gehört alles mit da rein.
Krass. Wow, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt so richtig anfangen soll. Also bei dem Thema, wenn du sagst, dass du als Hoteldirektor oder dann ja schon den also einerseits mit Einfluss drauf hast, auf das Angebot und ja, all inklusiv. Bloß das Schönste ist ja, wenn du deine Leidenschaft dann auch weiter vermitteln kannst. Und das ist ja dann so, dass es gibt ja so unkaufbare Angebote, in der ob das in der Hotellerie ist oder bei den Gastgebern. Und das ist ja sowas, wo du dann im Prinzip, also wo die Gäste von deinem vollumfänglichen Wissen oder von deinem tiefen Wissensschatz ja, profitieren können. Und das ist ja Unterhaltung, Entertainment und Wissensvermittlung. Also so ist das ja für mich heute auch fast. Es ist Edutainment.
Ja, genau. Ich sage immer Infotainment. Das ist je nachdem, es gibt auch Tastings, die ich mache, da wollen die Leute wirklich wissen. Und es gibt Tastings, das sind natürlich vorwiegend Firmen, da werde ich dann Hotels bestellt meistens, die wollen halt wirklich Infotainment haben. Die wollen wissen und dabei unterhalten werden. Und nach jetzt über 30 Jahren, und die Tastings habe ich nie gezählt, die ich gehalten habe, die ersten übrigens mit Overhead-Folien. Das war noch eine Leistung, erstmal die Overhead-Folien zu produzieren. Da habe ich ja schon den Drucker überfordert zur damaligen Zeit. Und ich habe sie nie gezählt, die Tastings, aber mein Wissen, meine Erfahrung im Umgang mit Menschen in der Hotellerie hat mir dabei natürlich auch schnell geholfen bei den Tastings, weil gerade bei Firmen gibt es fast immer A, einen Besserwisser, B, einen Betriebsclown. Und die muss man ganz schnell am besten noch vor Beginn identifizieren,
ja,
damit man die gleich möglichst charmant in den Griff kriegt. Ja?
Also der Besserwisser ist dann der also entweder irgendwie so Wissen für Angeber hat oder dich auf die Probe stellen mag.
Na, das schafft er nicht, aber ja. Nein, der macht dann so Einwürfe für die Kolleginnen und Kollegen. Ja, und da war ich schon mal und ja, und da muss man das und das. Und manchmal ist es dann auch passiert, dass dann der Chef, der jeweils dabei war von der Abteilung oder von der Firma oder wie auch immer, den dann schon mal ein bisschen eingebremst hat und auch manchmal auch sehr geschickt sogar mir eine Frage gestellt hat, die sich auf das bezog, was er gerade eingeworfen hatte. Und ich, ohne ihn zu blamieren, natürlich bloßzustellen, dann das so hingerückt habe, dass die anderen gemerkt haben, okay, also sein Wissen ist jetzt nicht gerade so zum Besten.
Ja. jetzt lass uns mal von deinem Wissen teilhaben. Diese, ja, Whisky ist ja nicht gleich Whisky, haben wir ja schon eingangs den Unterschied zwischen Scotch und Bourbon. so ein Stück weit nur gehört. Wir reden heute nochmal, um alle mitzunehmen, reden über Scotch hauptsächlich, über skottischen Scotch, hätte ich fast gesagt.
Scottish Scotch.
Über schottischen Scotch. Die Liebe zu Schottland ist durch den ersten Whisky entstanden. Du bist dann hingereist in die Destillerien. Hast du dann gesagt, hier, servus, grüß euch, oder ich bin der Alexander aus Deutschland, ich möchte gerne mal die Destillerie besichtigen, mich mal beschäftigen, wie ihr das, also wie ihr den Whisky produziert?
Ja, zu Anfang habe ich wirklich touristische Führungen mitgemacht. Also als ich anfing mit der ganzen Whisky-Geschichte, gab es 88 aktive Brennereien in Schottland. Wir sind heute bei 152. Und ja, das war so die Anfangszeit. Da war die Whisky-Industrie noch wieder am Hochfahren. Die hat lange Zeit gebraucht in Schottland. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, das ging erst in den 60er Jahren so wieder so ein bisschen los. Und es gab da zur damaligen Zeit aber sehr viele sogenannte Mothballed Distilleries, also eingemottete Brennereien. Mhm. Die sind mittlerweile eigentlich alle wieder, sofern möglich, baulich wieder hochgefahren worden von den Eigentümern, von den Konzernen. Und mittlerweile gibt es auch sehr viele Neubauten, neue Brennereien, die teilweise in alten Strukturen drin sitzen, teilweise aber auch richtig neue Gebäude halt hingestellt haben. Und von daher, damals habe ich touristische Führung mitgemacht. Heute mache ich einen Termin mit dem Distillery Manager. Und schon seit vielen Jahren. Und über die Jahre hinweg kriegst du halt schon Namen. Auf den Whisky-Messen triffst du die Leute, du triffst sie dort oben, lernst neue kennen, Networking. Deswegen war ich ja auch letztes Wochenende auf der Whisky-Messe, unter anderem Networking. Und du brauchst die Verbindungen. Wenn du mal was ganz Spezielles suchst, da hast du immer noch den Notnagel, kannst mal schnell eine E-Mail schreiben und kannst sagen, hast du zufällig noch eine Flasche davon im Schreibtisch rumliegen? Ja. Und so eine private Tour ist halt doch immer sehr viel besser als eine touristische Tour.
Also ich find das sau stark. Ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert. Also du sagst es ja gerade, vor 30 Jahren zum ersten Mal mit in Kontakt gekommen, sich dann so über touristische Führungen dahin gearbeitet. Und dann geht es ja auch wahrscheinlich darum, redest du auf Augenhöhe mit dem Destillateur, also nicht nur rein sprachlich, sondern auch inhaltlich. Oder bist du heute erstmal der sich da touristisch oder etwas interessierter ist an dem ganzen Thema, um da mal das kennenzulernen?
Also wenn wir durch die Brennerei gehen, dann erklärt er mir natürlich nicht den Produktionsprozess, sondern dann stelle ich schon gezielte Fragen, was die Gerstenmischung angeht, was die Hefe zum Beispiel angeht. Dann gibt es viele interessante Fragen in der Fermentation, was die Fermentation angeht, was die Destillation angeht, die Form der Brennblase, wie lange wird der Mittelcut destilliert und so weiter. Das sind alle spezifische Fragen, was mich persönlich interessiert und was ich dann teilweise hier, wenn es die Kunden interessiert, auch an Sie weitergeben kann natürlich.
Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Wir kennen uns ja schon etwas länger, weil ich oftmals gerade so zu Weihnachten oder zu Feierlichkeiten bei dir zum Einkaufen bin. Und das ist für mich jedes Mal eine super spannend und super interessant, weil du ja zu jeder Flasche, zu jeder Destillerie nicht nur du kannst die Geschichte dazu erzählen, du kannst die Besonderheiten dazu erzählen und dann auch noch, wenn es um geschmackliche Nuancen geht, eher so oder eher so. Und das kannst du mit Bravour, finde ich super cool. Und das funktioniert aber auch nur, wenn du dort halt regelmäßig zu Gast bist.
Danke für die Blumen. Ja, genau so ist es ja, aber so ist es ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, also ich glaube mit Form der Brennblase, mit unterschiedlichen Gerstensorten überforderst du nicht nur mich, sondern auch ein Teil der Hörer vermutlich. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kommt einfach beim Alex vorbei. Bloß lass uns doch mal kurz, nehmen wir es mal kurz mit, wie ist der wie wird Whisky produziert? Also was muss ich da in einen Bottich reinschmeißen, damit am Ende nach jahrelanger Lagerung sowas rauskommt?
In der Whisky-Produktion musst du nicht viel reinschmeißen. Du hast Gerstenmalz, Hefe und Wasser. Aus mehr besteht ein Whisky nicht. Aber es sind im Wesentlichen drei Produktionsschritte, die du durchlaufen musst. Das eine ist die Gerstenmalzherstellung, das andere ist das Bierbrauen und dann kommt die Whiskyherstellung. Das sind drei Abschnitte und die Gerstenmalzproduktion findet heute in den allermeisten Fällen in großen Maltings statt. Groß darf man sich jetzt nicht hypergroß vorstellen, das ist ein großes Gebäude in den meisten Fällen, ein paar kleine Anbauten. Und nur eine Handvoll Brennereien, ein halbes Dutzend, hat noch eigene Malting Floors. Das heißt also, Gerste einweichen. Ich muss ja an die Stärke im Gerstenkorn rankommen. Jetzt in ganz kurz beschrieben, Gerste einweichen, damit die Feuchtigkeit, das Korn sich vollsaugt, rausholen, keimen lassen, Keimung stoppen durch die Zufuhr von Hitze, Rauch oder im Fall von dem von rauchigem Whisky eben durch Torfrauch. Aber auch da gibt es wieder riesige feine Unterschiede. Und dann habe ich die Keimung gestoppt, indem ich eigentlich die Feuchtigkeit in der Gerste runtergesetzt habe.
Ja.
Und dann habe ich mein Gerstenmalz schon produziert. Und dann kommt der nächste Schritt eben, das Bierbrauen. Dazu muss die Gerste in der Brennerei gemahlen werden. Das passiert durch Walzenmühlen in den meisten Brennereien. Das sind Kästen, die sind etwas über 2 Meter hoch, 1 Meter breit, 1,50 Meter. Und dann sind wir beim Bierbrauen, das heißt, es wird gemeischt. Ich muss die Stärke in Zucker umwandeln. Das mache ich durch die Zugabe von heißem Wasser. In 3 Vorgängen, in, die Brauer würden sagen, Läuterbottichen, aber auch da gibt es wieder Unterschiede, da gibt es 3 verschiedene Typen, die wieder Einfluss haben und nicht unbedingt auf Charakter, aber zum Beispiel auf Geschwindigkeit. Und dann habe ich eine große Menge Zucker, der Brauer sagt eben Würze dazu. Hm. Der Brauer macht jetzt noch einen kleinen Umweg und hopft.
Ja.
Das machen wir beim Whisky bei der Whiskyproduktion nicht, weil Bitterstoffe wollen wir nicht drin haben. Sondern wir gehen gleich in die Fermentation. Das heißt, ich brauche einen Katalysator, das ist Hefe. Und damit wandle ich eben meine zuckerhaltige Flüssigkeit in Alkohol um. Und es gibt natürlich mehrere Alkohole, also es ist eine schwach alkoholhaltige Flüssigkeit, 8% circa für die Distiller. Die Brauer haben eine etwas niedriger, die verwenden andere Hefe. Und dann trennen sich die Wege und der Distiller ist am Werk und hat jetzt seine Wash und destilliert in Schottland, abgesehen von 4 Ausnahmen, 2-fach. Die 4 Ausnahmen destillieren 3-fach.
Okay.
Und wie sonst die Iren halt häufig tun. Und da kommt dann der Einfluss Form, Design, der Brennblase wieder zum Vorschein. Das hat gewaltigen Einfluss auf den Charakter des Whiskys, auch die Fermentation und das Behältnis, was ich dabei verwende, aus welchem Material. Und dann die Destillationsgeschwindigkeit, wie lange ich den Mittellauf, den Mittelcut destilliere und so weiter. Dann habe ich meinen New Make und der geht aufs Fass. Und da muss ich jetzt, wenn ich das Fass einmal im Warehouse habe, eigentlich nicht mehr viel tun, sondern jetzt brauche ich Zeit. Sehr viel Zeit.
Also sehr viel Zeit, das sind dann Jahre. Das sind so Minimum 8 Jahre oder?
Na, Minimum, so weltweite Regel 3 Jahre.
3 Jahre.
Es gibt Ausnahmen in den USA, 1 und 2 Jahre, aber das sind Whiskys, die nicht den Weg zu uns finden, also nicht über den Export laufen. Und ansonsten 3 Jahre ist die Faustregel. Gesetz.
Also ich zweifle gerade dran, was wir unter einfach verstehen. Du sagst, es ist im Grunde relativ einfach, der Produktionsprozess. Hm. Also ja, die Abläufe sicherlich schon, bloß diese kleinen Details, auf die es ankommt, ist dann schon, da ist Jahrzehnte, Jahrhunderte altes Wissen notwendig. Und dann eben auch, in welchem Fass du das dann lagerst. Ja. Also da hatte ich ja am Eingang auch mit großen Worten da um mich rumgeschmissen, mit Virgin Oak und solche ja. Sachen. Also es ist ein jungfräuliches Fass, ist es ein Fass, wo vorher schon mal was anderes drin gelagert ist. Mhm. Und du weißt dann aber erst nach frühestens 3 Jahren, in welche Richtung sich dann der Whisky entwickelt.
Naja gut, die Erfahrung lehrt halt schon und das sind alles extrem erfahrene Leute, die da arbeiten. Vor allem der Stillman und ich hatte mal einen Trainee in der Brennerei und der Stillman arbeitete gerade seinen Sohn ein, aber der war schon 5 Jahre dabei. Also das ist nicht mit 3 Jahren Ausbildung getan, ja. Das funktioniert nicht. Du brauchst eine extrem große Erfahrung dafür und du brauchst eine extrem gute Sensorik für die Beurteilung der Fässer. Und du weißt natürlich, wenn du einen bestimmten Fasstyp mit einer bestimmten Vorbelegung befüllst oder ohne Vorbelegung, in welche Richtung es grob gehen wird. Das weißt du schon. Wie exakt sich das entwickeln wird, das musst du halt prüfen. Ja. Und da kommen halt, das ist der Beruf des Masterblenders, ein Beruf, den ich sehr bewundere, diese Fähigkeit, mit Nase und dann später Zunge, Gaumen, aus immer wechselnden Whiskys im Alter, in den Brennereien, verschiedene Brennereien, in der Zusammensetzung ein immer gleichschmeckendes Endprodukt herzustellen. Das ist der Job des Masterblenders. Und natürlich auch neue Abfüllungen zu kreieren. Die müssen 5 Jahre im Voraus planen. Und die müssen exakt wissen, was in den Brennereien des Konzerns, in den Warehouses liegt. Das ist ein Wahnsinnsjob.
Unglaublich. Apropos Prüfung. Ich würde jetzt gerne mal prüfen, was du in die Gläser eingegeben hast, was da der Masterblender fabriziert hat, oder? Wir sind gerade bei den, wir hatten ja vorhin das Thema, oder hatte ich auch gesagt, was gibt es so für Geruchs- und Geschmacksnoten? Also von floral, rauchig, ich weiß nicht, was ist, also mittendrin gibt es ja noch ganz viel. Ich habe selber mal was gehabt, das aber war vom Geschmack dann etwas salzig.
Gibt es natürlich auch. Also wenn wir von einzelnen Aromen sprechen, generell sprechen wir hier von Estern und von Phenolen, das sind Aromagruppen. Ester sind immer wohlschmeckende, wohlriechende Aromen. Und die Phenole, die sind jetzt nicht unbedingt immer wohlriechend und wohlschmeckend, meistens auch nicht. Und zu den Phenolen gehören zum Beispiel diese rauchig-medizinisch-torfigen Aromen. Und zu den Estern, die sind immer, das können fruchtige, alle möglichen Früchte können das sein. Alles, was irgendwie gut schmeckt. Und von denen sprechen wir eigentlich jetzt hier. Und hier sind beide drin, Ester und Phenole. Phenole sind diese leicht rauchigen Aromen, ja, die man jetzt schon in der Nase hat, aber schon zurückhaltend etwas. Aber dahinter steht eine elegante, helle Frucht. Aber man merkt die Würze insgesamt.
Also das, im ersten Moment, das Rauchige habe ich schon rausschmecken oder rausriechen können.
Also eine Sherry-Versreifung darfst du gerne ausschließen bei diesem Whisky. allein schon von der Farbe her schließt das Sherry-Fass aus und auch die Nase schließt ein Sherry-Fass aus.
Also farblich geht es in Richtung Weißwein?
Ja, also ein kräftiger Weißwein, ja. Gut durchkauen. Ich kenne den Whisky jetzt schon, ich kann ihn singen. Aber im Mund ist er natürlich noch mal kräftiger. Der ist rauchig, vordergründig.
Ja.
Dahinter hat man, wir haben ein bisschen Vanille dahinter von den Bourbonfässern, da kommt die Vanille her. Und auch würzige Komponenten. Und der wird ein bisschen trocken hinten raus jetzt nach ein paar Sekunden.
Ja, das merke ich.
Das kommt ein bisschen dann auch vom Fass, von der Eiche. Und da war also Virgin Oak auch mit dabei bei dieser Abfüllung. Und das ist in der Tat auch eine unabhängige Abfüllung, eine sogenannte. Das heißt, von einem Abfüller. Es ist ein komplexes Thema. Es gibt unabhängige Abfüller. In früheren Zeiten hatten die keine eigenen Brennereien. Heute haben viele große, alte Abfüller eine eigene Brennerei gebaut, gekauft. Und das hier ist ein umgekehrter Fall. Das ist ein unabhängiger Abfüller, der mal eine Brennerei hatte. Diese aber bereits 1994 verkauft hat. Und die haben einen Brand. Das ist eine Serie von 4 Abfüllungen im Regal. Und das ist der McTalla Terra. Terra, merkt man so ein bisschen leicht erdig, dieses Trockene. Und auch Terra, wir sprechen von einem Islay Single Malt, von der berühmten Whiskyinsel Islay.
Ja, das sagt mir was.
Ja, die zu einem Drittel wirklich aus Torfmooren besteht. Und diese Torfmoore, die sind um die 5000 Jahre alt. Und die haben also verschiedene Schichten, Layer, wenn man so am Abstich steht, am Peat Cut. Und von daher Terra, weil eben der Boden auf Islay größtenteils auch aus Torfmooren besteht. Und das ist eine sogenannte Big Batch Abfüllung, das heißt eine Abfüllung ohne Namensrecht. Da hat der Abfüller nicht das Recht, den Namen der Brennerei drauf zu drucken aufs Label. Und man weiß aber, was drin ist. So
also du weißt,
als Händler, ich weiß, was drin ist. drin ist ein Beaumont.
Okay.
Und das ist die Brennerei, die der Abfüller ehemals in Besitz hatte bis 94.
Abgefahren. Und jetzt, also er hat sie veräußert und jetzt lässt er da wieder.
Ja, nicht nur da, also auch in anderen Brennereien. Und die haben nicht nur diesen Brand. McTalla heißt das Echo von Eiler. Hm. Talla ist das Echo auf Gälisch. Und die haben nicht nur diesen Brand. Unter McTalla werden nur Eiler Single Malts abgefüllt.
Also wir sind jetzt gerade schon, also ihr merkt es ja, mir wird es auch nochmal bewusst, wie komplex das Thema ist. Also das Vergleich ich so ein bisschen auch mit dem Thema Wein. Das ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Ja. Wenn jemand sich mit dem Thema Whisky so ein bisschen beschäftigen will, also es kann ja auch passieren, dass da oftmals so ein bisschen zu viel Bohai drum gemacht wird, dass jemand ja Angst hat, zu sagen, ach, bevor ich da irgendwas falsch mache, lasse ich es lieber ganz sein. Mhm. Hast du da einen Tipp für unsere Zuhörer, die sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen wollen, wie es am einfachsten geht, wo sie vielleicht ja nicht so komplexe Whiskys haben und wie er richtig getrunken werden kann oder wie sie es am besten probieren können?
Also am ersten Mal würde ich mir ein Grundwissen verschaffen, ein Basiswissen. Entweder man kommt zum Tasting zu mir, Whisky-Grundwissen, oder aber man kauft sich ein Buch. Vornehmlich vielleicht ein Buch von Charles McLean zum Beispiel, eine Legende im Whisky-Geschäft in Schottland. Er ist jetzt auch 71 gerade geworden und das ist der Großmeister, also einer der Großmeister. Es gibt viele kleinere Bücher von deutschen Autoren, die es teilweise im Eigenverlag machen, rate ich davon ab. Da ist teilweise auch ein relativ großes Halbwissen dabei. Mhm. Und also Charles McLean oder aber, wenn es ein deutscher Autor sein soll, Karl Rudolf, Bernhard Schäfer, das sind Leute, die haben auch eine extrem hohe, große Erfahrung. Und dann natürlich die Möglichkeit, wenn man anfangen will mit dem Probieren, wenn man sich nicht ganz sicher ist, weil die charakterliche Bandbreite von Whisky ist extrem groß. Alleine schon zu Anfang zwischen Bourbon und Scotch, das sind zwei Galaxien. Hm. Und da würde ich vielleicht mal einsteigen mit einem schönen, angenehmen, gut zu trinkenden irischen Whisky, dreifach destilliert. Das macht ihn weicher. Und von mir aus auch mit einer kleinen Sherry-Fassreifung, aber irisch würde ich mal einsteigen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, wo einer gleich als ersten Whisky einen Islay Whisky hat, einen richtig rauchigen und sagt, wow, jetzt trinke ich nur noch Whisky und kein Wasser mehr. Das ist, also das passiert wirklich extrem selten. Das ist in der Regel ein Whisky, an dem man sich herantrinken muss, diese rauchigen. Und dann irgendwann muss man für sich entscheiden, was schmeckt mir, bin ich so aufgestellt jetzt, dass mir alles schmeckt, dass ich breitbeinig dastehe und jeden gut gemachten Whisky gerne mag, oder aber schränke ich mich ein auf fruchtige Whisky ist jetzt in der Sherry, aus dem Sherry-Fass, aus dem Portwein-Fass. Oder mag ich es lieber leicht, mag ich es weich, mag ich es einfach nur würzig oder mag ich es vanillig, mag ich es rauchig. Also da ist die Bandbreite wirklich riesengroß und dann kann man natürlich auch mal Bourbon probieren. Keinen dieser vormals genannten vielleicht, da gibt es andere. Und ob das auch eine Möglichkeit ist, aber das muss nicht sein.
Also ich werde das Buch von Charles McLean in den Shownotes verlinken. Du hast es als erstes genannt, von daher. Er ist ja Schotte. Schotte. Ist er wahrscheinlich der beste Experte. Und für alle, die mal in Garmisch-Partenkirchen zum Urlaub sind oder die hier im Landkreis leben, schaut mal auf die Website, die ich auch in die Shownotes reinpacke vom Alex. Und dann könnt ihr die Whisky-Tastings mitmachen. Dazu würde ich dann später nochmal kommen. Jetzt lass uns nochmal nach Schottland gehen, wo du hast ja gesagt, du bist auch mit die Geschichte von Schottland und rund um das Whisky machen, damit beschäftigst du dich ganz intensiv. Mhm. Was ist das Besondere daran, beziehungsweise wie kam das dazu, dass die Schotten begonnen haben, den Whisky so, will ich sagen, zu feiern, aber sich da so als die Experten entwickelt haben?
Naja, ich sag mal so, in einem Land, was so karg ist im Norden, wo das Leben früher extrem rau war, was regelmäßig von den Wikingern heimgesucht wurde und dann von Norden die Wikinger, von Süden erst die Römer, dann die Engländer. Und wobei die Römer sind nicht weit gekommen. Und da muss man sich schon irgendwas suchen. Nein, die Geschichte ist wirklich, dass die Kunst des Destillierens, ganz kurz beschrieben, kam natürlich aus dem arabischen Raum. Die haben es für medizinische Zwecke. Mhm. Es ging nur um die Kunst des Destillierens. Was man destilliert, ist was anderes. Und das kam halt über den Mittelmeerraum mit irischen Mönchen aus Italien, aus Rom, nach Irland, nach Schottland, etwa zeitgleich, denn die kürzeste Distanz zwischen Irland und Schottland sind gerade mal 18 Kilometer, auch zur damaligen Zeit ein Klacks. Und der Ursprung liegt in den Farmbrennereien der gewerblichen oder der heutigen Brennereien. Es gibt auch wieder Farm-Distilleries in Schottland mittlerweile. Aber Kloster, Reformationsbewegung, Auflösung der Klöster, die Mönche, beliebte Dorfgemeindemitglieder, weil des Destillierens kundig. Die haben den Farmern das Brennen beigebracht und die haben ihre Ernteüberschüsse, was sie damals nicht gebraucht haben, destilliert und getrunken. Von Fassreifung sprechen wir da noch gar nicht.
Ja, ja.
Und das ist der eigentliche Ursprung. Und das hat sich über die Jahrhunderte entwickelt. Dann kam die Besteuerung, weil England lag ja nun pausenlos im Clinch mit Frankreich. Das musste finanziert werden. Und Soldaten kosten in der Regel nur Geld, bringen aber nichts ein. Und von daher kam die Besteuerung, dann kam die Schwarzbrennerzeit. Wir reden davon geschätzt, das kann man wirklich nur ganz grob schätzen, circa 3.500, 3.800 Schwarzbrennereien in Schottland zur besten Zeit. Und zur besten Zeit, das heißt Ende des 18. Jahrhunderts etwa. Und dann kam die Steuerreform 1823. Da wurde das Brennen auf einmal attraktiv durch eine faire Besteuerung. Es kam nochmal ein zweiter Schritt, sehr viel später, der das Ganze wirklich fair gemacht hat. Aber mit einer einmaligen Lizenzgebühr und einer Besteuerung dessen, was man produziert, war das fair. Und innerhalb eines Jahres gab es über 130 registrierte legale Brennereien in Schottland. Das ging auf und ab natürlich, ganz klar. Und dann kam der Whisky-Boom, weil die Reblaus in Frankreich und Spanien eingefallen ist und somit den Engländern sowohl der Sherry als auch der Cognac ausblieb. Das war schon lebensbedrohlich für die Engländer. Und da hat man sich halt des Strong Spirits, der da von dem Barbarenvolk im Norden produziert wurde, besonnen. Und auf einmal war die Anforderung da, Nachfrage war da, ja, okay. Aber es war nicht genügend Whisky da, also hat man ihn trinkreif gepanscht. Und zwar mit Sachen, das willst du nicht wissen, was die da alles
reingekippt haben. War das wie damals in Südtirol, als sie den Frostschutz in den Wein reingekippt haben?
Ja, so ungefähr. So ungefähr. Wir reden da auch von Glycerin und ja.
dann schmeckst du aber und riechst andere Aromen raus als wir jetzt.
Also es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir heute im Glas oder was heutzutage in der Flasche ist. Und dann kam die Whiskyblase, musste kommen in den Warehouses, weil die Nachfrage sank. Und dann kam die erste Weltwirtschaftskrise, erster Weltkrieg und dann war sowieso erstmal Feierabend. Und dann ging es erst wieder los, richtig los, so in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und es hat sich ganz langsam aufgebaut, in den letzten Jahren ganz ordentlich. Auch in Irland gibt es eine große Whisky-Renaissance seit etwa 10 Jahren.
Du hast es ja schon eingangs gesagt, dass in den 90er Jahren oder waren es ja um die 90 Brennereien, Destillerien, jetzt sind es 150 etwa in Schottland. Und du sagst gerade, der Trend seit 10 Jahren gibt es mehr Whisky-Nachfrage, mehr Brennereien, die aufmachen. Und da liegt Whisky, so wie andere Getränke, Wein, da liegt ja gewissen Trends und da liegt Whisky auch gewissen Trends oder ist das recht stabil?
Also Whisky ist nicht nur stabil, sondern es geht kontinuierlich aufwärts. Es gab natürlich logischerweise einen Knick in 2020 mit Covid, weil auch viele Brennereien geschlossen hatten und die Häfen nicht bedient wurden und so weiter. Aber es geht kontinuierlich aufwärts, weil auch wenn letztes Jahr der Export nach Deutschland aus Schottland um 30% zurückgegangen ist, gesinkende Konsumnachfrage in Deutschland, wirtschaftliche Stimmung. Und dennoch geht es weiter bergauf. Die USA sind nach wie vor der größte Exportmarkt für Schottland. Noch, schauen wir mal. danach kommen dann gleich Singapur darf man, da muss man aber wissen, was dahinter steckt. Die sitzen nicht alle den ganzen Tag unterm Tisch und sind im Dauerdelirium. Singapur ist schlicht und einfach der Hub für den asiatischen Markt. Von da aus wird weiterverteilt. Deswegen sind die Exportzahlen so hoch. Und der asiatische Markt ist nach wie vor am Wachsen. Vor allen Dingen Indien ist nach wie vor am Wachsen. Mit Blends, vor allen Dingen mit Scotch Blends. Und davor kamen aber, da kam der russische Markt vor etlichen Jahren schon, der wuchs stark. Verständlicherweise wächst der momentan überhaupt nicht. Aber der asiatische Markt ist da. Also Whisky ist jetzt nicht wirklich ein Trendgetränk, sondern ein Dauergetränk für Genießer, wenn man Zigarre und Whisky sich hinsetzt an Kamin, das klassische Bild, warmer Kamin und in den Sessel mit Zigarre und Whisky, herrlich. Und das ist ein Genussgetränk und das unterliegt eigentlich keinem Trend. Selbst bei Gin ist es mittlerweile kein Trend mehr. Das ist auch seit 13, 14 Jahren ist der sehr, sehr stabil und nimmt eher noch zu.
Hm. Also das heißt, okay, das eine ist das Wachstum und so geschmacklich gibt es da irgendwie über die Jahre so Veränderungen, dass sie vielleicht etwas weicher werden, dass sie mehr Käufer zu ziehen, die sich jetzt nicht gleich mit so komplexen Sachen beschäftigen wollen?
Naja gut, jede Brennerei hat ihren eigenen Hausstil. Das heißt, wenn ich einen Whisky einer ganz bestimmten Brennerei mag, dann kann ich davon ausgehen, dass ich den Großteil, nicht unbedingt alle, aber den Großteil der Abfüllungen dieser Brennerei mag. Wenn ich zur Nachbarbrennerei wechsle oder gar die Whisky-Region in Schottland wechsle, dann habe ich wieder einen ganz anderen Charakter. Das heißt also, wenn jemand wirklich sich auf einen Whisky oder einen Stil einschwören will, dann muss er sich in einer Region oder ganz eng eben zu einer Brennerei orientieren. Aber da gibt es keine Veränderung. Wenn eine neue Brennerei aufmacht oder wiederbelebt wird, dann gibt es wieder einen neuen Stil. Mhm. Und das ist das Schöne daran. Die arbeiten halt so, dass immer ein eigener Stil entsteht.
Was ja dann auch aufgrund der, wie du schon beschrieben hast, der geografischen Lage, also ob das jetzt ein torfiger Boden ist oder weniger torfiger Boden, ob er irgendwo an der Küste ist oder ob es eher im Landesinneren ist, wahrscheinlich dadurch schon mit zustande kommt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Charakteristik der Küsten- und der Inselbrennereien, ist halt entweder Würze, also auch Meeresaromen, also Salz zum Beispiel und auch rauchige Whiskys. Das ist ein Merkmal der Küstenregion. Es gibt auch einzelne Brennereien, die auch eine Abfüllung anbieten. Balvenie zum Beispiel, mitten in der Speyside, der größten Whisky-Region Schottlands, die haben eine Abfüllung, das nennt sich The Week of Peat. Das ist eine rauchige Abfüllung. Die ist toll gemacht. Als ich vor 2 Jahren erfahren habe, circa 2 Jahren, dass Blatnock, die südlichste Brennerei Schottlands, ganz unten, eine rauchige Abfüllung rausbringt, den Alinta, habe ich gedacht, spinnen die jetzt, dass die jetzt was rausbringen? Und was Rauchiges. Und da habe ich ihn auf der Messe probiert und war so begeistert, weil die es fertig gebracht haben, diese Phenole, diese rauchigen Aromen so da reinzupacken, dass der Hausstil nicht zerstört wurde. Und das ist die Kunst der Blender, der Masterblender. Und deswegen bewundere ich die so, weil das so perfekt gemacht ist. Also ich könnte jetzt einen Single Cask aussuchen. Wir haben uns auch letztes Jahr ja für die Schotten hier einen Single Cask zum Eröffnungsspiel abfüllen lassen mit Sonderlabel. Aber so etwas zu blenden, das ist eine ganz, ganz hohe Kunst.
Was ist ein Single Cask?
Whisky aus einem einzigen Fass, weil die meisten Whiskys halt Batch-Abfüllungen sind. Das heißt, in einem Batch, da mögen 30, je nach Brennerei, 30, 60, 80 Fässer drin sein. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und das sind die Standardabfüllungen, der Core Range, der Standard Portfolios. Und Single Cask ist ein Fass. Und das ist das Interessante, weil ein Fass kann nicht den Stil der Brennerei unbedingt wiedergeben. Grob ja. Aber in einem Blind Tasting ist eine Einzelfassabfüllung immer schwierig.
Okay.
Das kannst du vielleicht einer Region zuordnen, aber nicht unbedingt einer Brennerei. Das ist schwierig, ein Einzelfass.
Du erwähnst das gerade so nebenher. Also wir waren ja letztes Jahr, waren wir Host City hatte die schottische Nationalmannschaft ihr Mannschaftsquartier hier in Garmisch-Partenkirchen aufgeschlagen. Das war ja für dich dann auch waren ja hohe Tage.
Das war ein Fest. Also das haben wir auch lange vorbereitet. Das war toll, als ich erfahren habe, Mensch, wir herbergen hier die Schotten. Gut, leider nur 3 Wochen. Aber das war eine super Sache und wir haben uns sofort Gedanken gemacht, was machen wir?
Ja.
Und ich habe eine Brennerei in Schottland, die begleiten wir seit dem Richtfest. Da waren wir zum Richtfest eingeladen auf Glenbolderdale Castle an der Westküste Schottlands übers Wochenende zu einem tollen Taste, also tollen, wir hatten 7 Tastings mit Charles McLean. Wir waren ungefähr zu 25, 26 Leuten und wir haben den Besitzer damals kennengelernt und das war eine tolle Sache. Und das ist eine solche Remote-Lage da draußen. Die nächste 2-spurige Straße ist 1,5 Stunden entfernt. Und
Wahnsinn. richtig im...
Das ist an der Westküste in einer Außenlage. Und die haben damals, als die Brennerei gebaut wurde, die schmalste Stelle ist eine kleine Stahlbrücke. Die Brücke ist vielleicht 15 Meter lang. Das ist ein Bach, der darunter läuft. Aber der hat links und rechts hohe, also richtig feste Stahlgeländer. Nicht einfach so ein Handlauf, sondern richtige Stahlgeländer. Und das sind 3 Meter. Das heißt, der breiteste Teil, Mashtun, Washbag, also die große, die Hardware quasi, was transportiert wurde über diese Straße, dürfte 2,90 Meter breit sein. Das wurde alles daraufhin fertig gemacht und vor Ort zusammengesetzt.
Boah, ein Aufwand.
Ja, und der Schulbus musste jedes Mal warten. Mit jedem Lorry, der da langfuhr. Aber das war eine Absprache halt mit der Kommune. Dann haben wir gesagt, also morgen früh kommt in aller Früh, kommt der, wann fährt der Schulbus? Dann wartet der Lorry da in der Bucht, dann kann der Schulbus durch. Und so muss man das halt managen. Und das ist eine Brennerei, die ich sehr, sehr schätze. Charles McLean ist da auch die Chief Nose, immer noch. Ich hoffe, er bleibt es auch noch eine Weile. Und die machen einen sagenhaft guten Whisky. Und die haben im Dezember einen 10-Jährigen rausgebracht. Den haben wir so schnell abverkauft, da konnten wir uns gar nicht umdrehen. Und da haben wir uns das Single Cask abfüllen lassen. Und ich habe Conor McKenzie gesagt, du weißt, was ich mag. Du kennst den Anlass. Such was Gescheites aus. Und wir haben ein Sonderlabel machen lassen, die Deutschlandflagge und das schottische Saltire. Und es war ein Riesenerfolg, das Fass. Und ich habe eine geschlossene Flasche noch zu Hause, eine angebrochene Flasche steht noch zu Hause, da oben im Regal steht eine leere Flasche. Und das ist eine Wahnsinnsbrennerei.
Du gerätst richtig ins Schwärmen, wenn du über Schottland und über die Destillerien sprichst. Wie viel, wenn du dein Herz aufteilen kannst, wie viel davon schlägt Deutsch und wie viel davon schlägt Schottisch?
Das kommt jetzt drauf an, in welcher Beziehung. Sagen wir mal so, ich liebe Schottland wirklich sehr. Und ich möchte so oft dahin reisen, wie es nur geht, weil ich die Geschichte mag, also auch die Landesgeschichte, unglaublich interessant finde. Ich habe ja auch dieses spezielle Tasting, Mythen, Legenden, Anekdoten, was wir seit Anfang des Jahres machen. Da habe ich übernächste Woche das 3. ausgebuchte Tasting und einen Tag später das 4. ausgebuchte Tasting. das ist ein faszinierendes Land und die Leute sind einfach nur nett. Die sind toll, auch die Fans, die hier waren. Die nächste Sonderabfüllung von Ardna Mergan heißt bei uns Best Fan Ever. Und die haben ja auch Geschichte geschrieben hier in Deutschland. Da sind ja Videos viral gegangen. Und weil auch der Verlust, die verlorenen Spiele, also sie wussten, sie scheiden aus. Es hat ihnen sicherlich in der Seele wehgetan, aber sie haben trotzdem gefeiert. Es waren keine Feiern ohne irgendwelche Exzesse, keine Polizeieinsätze oder sowas. Sie vertragen auch mehr vielleicht als wir. Und finde ich einfach toll. Aber eine Einschränkung, ich möchte dort oben in Schottland nicht dauerhaft wohnen. Das möchte ich nicht.
Dafür ist es zu sehr einöde und die Witterungslage ist wahrscheinlich etwas anspruchsvoller.
Das liegt an meinem zweigeteilten Herzen, weil das zweite Land, was ich liebe, ist Italien. Meine Frau ist Italienerin.
Ah, okay.
Und wir haben Familie an verschiedenen Orten in Italien. Wir haben eine Wohnung in der Toskana in Siena. Und das ist die elterliche Wohnung meines Schwiegervaters. Und Siena ist so wunderschön. Ich liebe die Menschen dort, den Wein, das Essen. Das tägliche Leben dort ist ganz anders, folgt einem anderen Rhythmus. Und das ist etwas, wo ich dauerhaft leben kann. Aber in Schottland, das sind zu viele andere Sachen im täglichen Leben, die mir dann also auf Dauer, glaube ich, weniger gefallen würden.
Also die Aufteilung, so Deutschland, Schottland, Italien, Toskana, ist spontan, finde ich sehr gut.
Das Dumme ist, das eine ist da oben im Norden, das andere da unten im Süden.
Da kannst du hier eine Station machen.
Ja, genau.
Zum Abschluss ein paar Fragen noch, Alex. Was ist denn deine Haus? Destillerie, wo du sagst, das ist das ist der Whisky, der mir am besten taugt, den ich am liebsten trinke.
Also einen Favoriten habe ich jetzt nicht, wirklich nicht, da werde ich oft nachgefragt, was ist dein Lieblingswhisky? Aber die eben genannte Brennerei, von der ich erzählt habe, Adner Mörken, das ist für mich so ein bisschen, weil ich sie auch schon jetzt seit 10 Jahren begleite, eine Brennerei, die auch eine große Bandbreite an Charakteren herstellt. Trotzdem immer wieder unverkennbar ein Adner Mörken. Und auch das Einzelfass, wir haben abfüllen lassen, die gab es 2 Influencer, die haben sich überschlagen. Und das ist eine Brennerei, die ich sehr, sehr schätze, die sowohl rauchigen Whisky als auch mal einen fruchtigen kann, aus dem Single Cask, eine Batch-Abfüllung und immer auf höchstem Qualitätsniveau. Und auch wenn sie noch nicht alt ist, 10 Jahre ist jetzt der älteste, aber die schätze ich sehr.
Jetzt fällt mir noch, also das Bild, was ich vor Augen hatte, war so, ihr habt das im Prinzip mit aus der Taufe gehoben und begleitet die Brennerei beim Großwerden, beim Erwachsenwerden. Du hast gerade was gesagt mit Qualität oder exklusiv. Die Frage hatte ich vergessen noch, wer beginnt sich mit Whisky zu beschäftigen. Was ganz wichtig ist, die Flaschen, die Auswahl, die wir hier stehen haben, ist nicht vergleichbar mit dem, was in jedem geläufigen Supermarkt zu finden ist.
Bestimmt nicht.
Nur sei mir für mich mal und für die Zuhörer behilflich, wenn ich beginnen will, mal mich mit was anständigen und mit einem guten schottischen Whisky zu beschäftigen. Wo kann ich denn, mit welchem Preis muss ich denn rechnen?
Reichen 40, 50 Euro vollkommen. Also 40 jetzt nicht in den 40ern, in den 50ern, das reicht vollkommen aus. Damit kommt man für den Anfang zurecht. Auf jeden Fall, dafür gibt es tolle Whiskys. Da muss man nicht dreistellig oder gar vierstellig in die Tasche greifen. Da sind Granaten dabei, aber...
Das sind dann Sachen, die schmeckst dann du wahrscheinlich raus und der Charles McLean, die werden dann diese Unterschiede rausschmecken. Das werden, glaube ich, viele nicht sonst machen, bloß das ist wichtig, also 40, 50 Euro. Und bei dir gibt es ja im Laden auch diese kleinen Probierpakete oder Probierfläschchen, richtig, wo du irgendwie so 5 cl oder sowas, glaube ich, drin
4,
hast.
Ja.
4 cl, wo man sich mal rantesten kann.
Ja.
Jetzt sind wir noch wir bleiben die ganze Zeit beim Whisky. Was war denn das für eine blöde Überleitung? Jetzt sind wir beim Whisky.
Waren wir bei einem anderen Thema?
Nein. Was war denn der abgefahrenste Whisky, den du jemals getrunken hast?
Im negativen oder positiven Sinne?
Du machst mich fertig. Kommt drauf an, weiß ich nicht.
Also im positiven Sinne?
Ich meine das im positiven Sinne.
Oh, da gibt's viele. Da gibt es zum Beispiel einen Art Beek 1976. Ein legendäres Megateil, das ich zu einer Zeit probiert habe, wo es noch nicht viele 1000 Pfund gekostet hat. In den letzten Jahren ein Laphroaig, 34 Jahre. Sensationell. Da gibt es einen Glendronach, 21 Jahre, ganz anderer Charakter wieder. Das sind einfach fantastische Whiskys. Aber wie gesagt, man muss nicht unbedingt, gerade wenn man anfängt zu trinken, Whisky zu trinken, muss man nicht tief in die Tasche greifen. Da reicht wirklich auch ein kleines Budget. Natürlich komme ich mit 25, 30 Euro nicht zurecht. Da sprechen wir wirklich von einem billigen Zeug. Danach trinke ich vermutlich nie wieder Whisky. Aber das funktioniert. Und das Schlechteste, was mir, ich weiß gar nicht, ob ich davon Whisky überhaupt reden darf, was mir jemand mal aufgedrängt hat, oder die 2 schlechtesten, das Schlechteste war ein alkoholfreier Whisky, den ich probieren musste. Es gibt tatsächlich in Deutschland jemanden im Norden, eine große Brennerei. Die machen alles Mögliche. Vom Korn, ich weiß nicht, was die noch alle machen. Die haben sich einen alkoholfreien Whisky gemacht. Ist ein Widerspruch in sich semantisch, allein schon die Formulierung. Das war so widerlich. Ich weiß nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, sowas zu produzieren. Da hat mir der Whisky, den ich mal probieren musste, aus einer vietnamesischen Multibrennerei, die haben Bier und Softdrinks und Gott weiß was alles gemacht, da hat mir der noch besser geschmeckt. Das war wirklich mit Abstand das Schlechteste, was ich überhaupt je getrunken habe.
Ja, du hast beides abgedeckt. Ich bin auf jeden Fall bei den Erstgenannten bei dir. Und ja. Ich merke schon, ich bin gerade in so einer Stimmung, wie du gerade das Bild vorhin beschrieben hast, mit einer Zigarre und einem Glas Whisky in einem Ohrensessel vor einem Kamin. Es ist super spannend. Es ist ein Genussmittel. Also ganz wichtig, du hast ja auch gesagt, es geht ja nicht darum, dass es knallt, sondern es ist ein Genussmittel. Es soll diese Geschmacksknospen anregen, die Sensorik anregen und Freude bereiten. Mhm. Und dieses Thema liegt dir unwahrscheinlich am Herzen. Es macht so viel Spaß, mich mit dir zu unterhalten. Allerdings sind wir ob der Zeit gezwungen, jetzt dem Ende entgegenzukommen. Also ich kann nur noch mal sagen, wenn euch das Thema Whisky interessiert und ihr in Garmisch-Partenkirchen oder im Landkreis unterwegs seid, schaut in die Fußgängerzone Garmisch, da findet ihr den Drumshop, habe ich falsch ausgesprochen, habe ich vorhin schon gehört, gell?
Nö, der Drumshop. Drum.
Der Drumshop, ich habe fränkische Sprachwurzeln, mir fällt das Drum natürlich sehr schwer. Also Drumshop in der Fußgängerzone in Garmisch. Ihr könnt auf der Website auch schauen und dann auch rechtzeitig schauen, wenn ihr mal ein Whisky-Tasting machen wollt. Ansonsten, wenn ihr nicht hier seid, dann könnt ihr trotzdem auf der Webseite schauen und schaut bei einem Händler in eurer Nähe, ob ihr jemanden findet, der euch da etwas beraten kann.
Genau, ja. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, was ich häufig gefragt werde. Was ist ein Drum? Viele lesen im Vorbeigehen Dream, das höre ich immer bei offener Tür am Sonntag. Und ich sage, rufe ich dann raus, nein, Drum. Zu viele Drums, gibt ein Dream. Nein, das ist nach schottischer Begrifflichkeit ein ordentlicher Schluck Whisky. Gesetzlich sind es 3,5 cl. Aber jeder Schotte schenkt da anders ein und deswegen gibt es ein Sprichwort, Pessimisten schenken sich selber ein, wenn sie den Gastgeber nicht kennen. auf Messen probiere ich immer ganz wenig, 1 cl maximal. Ja. Bei der irischen Skellig Distillery war aber ein Urviech am Stand. Der hat gesagt, don't be shy, wusch, da hatte ich da 5-6 cl drin. Gott sei Dank war es gegen Ende. Also,
super, super. Mir fällt gerade dazu noch was ein. Ich habe das eingangs auch gesagt. Slange, das ist das schottische Cheers Prost. Wo kommt das her?
Das Slange. Slange spricht man das, Slange Mar oder Slange Bar, das schreibt man Slainte. Und das kommt aus dem Gälischen, das heißt einfach nur zum Wohl oder wie man hier auch sagt, auf die Gesundheit. Und wenn einer einen Toast ausspricht, dann ist es immer so, dass derjenige, der ihn ausspricht, sagt nur Slange und die anderen antworten Slange Mar.
Ah, okay.
Sozusagen auf eure Gesundheit. Auch auf deine. Ja.
In diesem Sinne, Slange Mar.
Danke dir.
Alex, vielen Dank für den super interessanten und sehr, sehr angenehmen und kurzweiligen Horgarten mit dir. Ich wünsche dir alles Gute, viele, viele tolle Entdeckungsreisen nach Schottland. Bring viele tolle Tropfen mit, dass ich vielleicht nicht bis zum nächsten Weihnachtsfest warten muss, um wieder shoppen zu kommen.
Musst du nicht.
Und ja, ich wünsche dir viele tolle Tastings und alles Gute.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. War super Unterhaltung. Danke.
Mei, war das ein schöner Horgarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, es hat euch nicht so sehr überfordert, von Garmisch-Partenkirchen aus eine Reise nach Schottland zu unternehmen, ein Stück in die Geschichte der schottischen Whiskys einzutauchen und dann wieder zurück und vielleicht auch ein wenig Lust bekommen zu haben, einen Whisky zu testen. Wenn ihr mal in Garmisch seid, schaut hier vorbei oder ansonsten lasst euch von gut wissenden Menschen beraten. Und in diesem Sinne, Slange, Servus, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.